Wer heute schwach ist, muss aufpassen. Menschen, die im öffentlichen Licht stehen, müssen damit rechnen, wenn sie Schwäche zeigen, dass sich alle wie die Höhen auf sie stürzen. Wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, sollte man wenigstens eine Schwäche nennen können, die ungefährlich ist, um sie dann auch sagen zu können. Das wäre eine gute Vorbereitung für ein Vorstellungsgespräch. Die Leute, die mir imponieren, sind Menschen, die eine Stärke haben, ohne sie permanent zeigen zu müssen. Das heißt, die auch zu ihrer Schwäche stehen, die sie integriert haben. Das heißt, sie müssen sich nicht auf Kosten anderer profilieren. Das ist wahre Stärke. Man muss nicht immer stark tun. Wenn du schwach bist, bist du stark. Heute geht es um einen anderen Aspekt. Es geht um eine Schwachheit, der wir nichts entgegenzusetzen haben. Wenn wir sonst im Leben stark sein wollen, dann bedeutet das immer wieder aufstehen, neu anfangen, sich den Widerständen stellen, an sich selber arbeiten, dann wird man stark. Aber heute geht es um einen Aspekt, den wir nicht aus eigener Kraft erreichen können, wo wir Gottes Gnade und Kraft brauchen. Und ich möchte ansetzen bei einem starken Mensch, der vor einigen tausend Jahren gelebt hat, bei Paulus, der echte Stärke hatte und sonst relativ bescheiden war, aber es gab so Dinge, die haben ihn auch voll auf Zinne gebracht. Und eine Situation war in Korinth. Da gab es nämlich einige, die haben sich selber gerühmt, haben so ihre Erfahrung mit Gott wie einen Mercedes-Stern vor sich hergetragen, hatten besondere Einsichten für die Gemeinde und fühlten sich wirklich super. Und Paulus hat irgendwann den Hals voll und sagt, so, jetzt mache ich es mal genauso wie ihr. Ich lese jetzt ein paar Verse mehr, die eigentlich offiziell nicht zum Predigttext gehören, aber ich finde, das ist ganz großes Kino und es hilft, besser zu verstehen, worum es eigentlich geht. Paulus schreibt, aber weil so viele sich auf ihre Vorzüge berufen, will ich es auch einmal tun. Sie dienen Christus, ich rede im Wahnsinn, ich diene ihm noch viel mehr. Ich habe härter für Christus gearbeitet, ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden, häufig war ich in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt, 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt, das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig, oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Gibt es jemand, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemand, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn schon geprahlt werden muss, will ich mit meiner Schwäche prahlen. Ihr zwingt mich dazu, dass ich mein Selbstlob noch weiter treibe. Zwar hat niemand einen Nutzen davon, trotzdem will ich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die vom Herrn kommen. Ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, der vor 14 Jahren in den 3. Himmel versetzt wurde. Und ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass diese Person ins Paradies versetzt wurde, ob körperlich oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte sie geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Im Blick auf diese Person will ich prahlen. Im Blick auf mich selbst prahle ich nur mit meiner Schwäche. Wollte ich aber für mich selbst damit prahlen, so wäre das kein Anzeichen, dass ich den Verstand verloren hätte. Es wäre ja die reine Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, denn jeder soll mich nach dem beurteilen, was er an mir sieht und mich reden hört und nicht höher von mir denken. So, und nun kommen die Verse, die für heute entscheidend sind. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich deine Kraft, sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dein Christus seine Kraft in mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wahnsinn, oder? So ein Text. Paulus spricht hier von besonderen Offenbarungen und er spricht von einer anderen Person. Man vermutet, dass er von sich in der dritten Person redet und dass das seine Erfahrungen waren. Aber steigen wir etwas näher ein in den Text. Stachel im Fleisch, teuflische Faustschläge, das ist schon harter Tobak. Wenn man sich das vorstellt, ein Stachel im Fleisch, das kann schmerzhaft sein. Es tut weh bei jeder Bewegung, es kann sich schnell entzünden. Das Bild mit den Faustschlägen ist auch nicht besonders gut, wenn man sich das vorstellt, dass man so dann richtig einen reingesemmelt kriegt und dann in die Knie geht, Mann um Mann. Die Frage ist, was meint Paulus hier eigentlich damit? Paulus war gesundheitlich unverwüstlich. Das kann man an der langen Liste dessen erleiden, was ich gerade vorgelesen habe. Normalerweise haben Leute diese 39 Stockhiebe oft nicht überlebt, weil der ganze Rücken in Fetzen hing und die Sepsis den Rest erledigt hat. Das heißt, man kann vermuten, dass es eine Krankheit ist, aber es spricht nicht viel dafür. Es muss etwas anderes gewesen sein. Das griechische Wort Skolops steht für Pfahl, Dorn, Splitter, lästigen Fremdkörper. Es kann aber auch für Personen benutzt werden, die einem Schwierigkeiten machen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments werden mit dem gleichen Wort Leute bezeichnet, die Israel das Leben schwer gemacht haben. Es gibt einige bösartige Ausleger, die vermuten, dass es die Ehefrau von Paulus gewesen wäre. Aber er ist wohl nicht verheiratet gewesen, von daher ist das eine üble Unterstellung. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten um Christi willen. Das heißt, diese körperlichen Dinge hat er eingesteckt. Und damit sind ja nicht nur körperliche Schmerzen verbunden, sondern auch Demütigungen. Und er hat sich bestimmt mehrfach gefragt, warum Gott ihm das alles zumutet. Aber interessanterweise stellt sich diese Frage für ihn an dieser Stelle nicht, weil er sagt, das gehört einfach zum Job, das sind die Nebenwirkungen, das muss man wegstecken. Aber es gab eben mehr, diesen Stachel, diesen Splitter, das, was ihn immer wieder getriezt hat, wo er gemerkt hat, da kommt er nicht weiter. An allen Stellen hat er sich berappelt, aber das war sozusagen seine Grenze, an der ist er verzweifelt und gescheitert. Wir sollten vorsichtig sein, die Erfahrungen anderer gleich auf uns zu übertragen. Aber hier beschreibt Paulus etwas, was wesentlich ist für den Glauben, dass der Glaube nämlich angefochtener Glaube ist. Das heißt, manche meinen, wenn sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dann haben sie endlich Freiheit vom Stress. Und das Gegenteil ist der Fall. Man erlebt einen großen Frieden, man erlebt, dass Gott einen liebt, aber dann überlagert sich das schnell wieder. Es gibt Widerstände, es gibt Stress, es kann richtig Probleme geben. Es ist eben nicht so, dass der Glaube uns davor schützt, dass wir angefochten werden. Auch bei Krankheiten kann das sein, dass man merkt einfach, hier werde ich herausgefordert, hier wird mein Glaube an Gott herausgefordert. Und da kann eine Diagnose einen ganz schön in die Knie bringen und letztendlich auch einen dazu bringen, dass man seelisch Amok läuft. Dass man Gott Vorwürfe macht, das darf man machen, aber dass man an ihm verzweifelt, das ist nicht so empfehlenswert. Oder da hat jemand nach Gottes, nach viel Gebet eine Verantwortung übernommen. egal wo. Er möchte sein Leben als Christ leben und auch die Verantwortung in der Welt so leben, dass es Gott gefällt. Und plötzlich merkt man, da kommen massive Selbstzweifel, Enttäuschungen, Gefühlsschwankungen, Misserfolge. Ist das, wo Gott mich jetzt gerade hingestellt hat, ist es dann doch nicht das? Oder ist es gerade das, dass Gott mich da hinstellt und er weiß, ich muss ein paar Dinge aushalten, ein paar Fausthiebe des Satans, die mich in die Knie zwingen wollen. Und Gott sagt, halt durch, du wirst das schon bestehen. Konflikte, Krisen, Zerbruch, Versagen, all das können Ausdruck dieser Anfechtung sein, die uns in die Knie zwingen wollen. Das hat Paulus, das hat immer wieder auch Jesus vorhergesagt, das gehört zum Glauben. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass unser Glaube angefochten wird. In der Gemeinde können wir das auch immer wieder erleben. Es gibt Menschen, die sich auf den Weg machen zum Gottesdienst, die merken, sie brauchen Gemeinschaft. Und plötzlich tauchen Widerstände auf. Wenn wir damals mit unseren drei Kindern zum Gottesdienst gefahren sind, gab es vorher mega Stress. Auf der Fahrt gab es Stress. Als wir im Gottesdienst waren, gab es Ruhe. Nun kann man sagen, du musst da hingehen, du bist Pastor. Aber es ist für jede Familie immer wieder eine Herausforderung zu sagen, wir gehen in den Gottesdienst und das dann auch zu schaffen. Das sind solche Dinge, wo man sich fragt, warum muss das alles sein? Wenn man ins Kino geht, gibt es doch nicht so einen Stress. Warum gerade dann, wenn man in die Gemeinde geht? Auch wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wird diese Entscheidung immer wieder umkämpft sein. Manchmal ist es so, dass du merkst, du brauchst ein Gespräch, du brauchst Seelsorge oder du solltest wieder regelmäßig in die Gemeinde kommen oder irgendeine Herausforderung angehen und du merkst plötzlich Müdigkeit, Unlust und Widerstände. Wenn du dann zum Beispiel die Entscheidung triffst, das nicht zu machen, nicht zu dem Seelsorger zu gehen, nicht in den Gottesdienst zu gehen, ist plötzlich Ruhe da. Ich bin dagegen, dem Teufel für alles Schuld zu geben, aber das ist doch ein komisches Problem, dass man dann plötzlich Ruhe hat, wenn man sagt, vorher war noch der Kampf, soll ich hingehen? Und dann sagt man, ach nee, kein Bock, und plötzlich ist Ruhe in der Seele. Der Friede, den man eigentlich braucht, aber es ist ein falscher Friede. Der Teufel muss gar nicht viel machen. Er braucht keine schwarze Magie, er braucht nur unsere Gefühle, unsere Unlust gegen uns zu richten. So, und wir können aus dieser Nummer nur rauskommen, wenn wir das wissen, wenn wir sagen, aha, das ist dieser normale Mechanismus, ich brauche Gottes Hilfe, ich bitte um seine Kraft und ich stehe auf und ich gehe trotzdem los und dann werden wir merken, dass das gut ist. Wie gesagt, nicht jeder, der längere Zeit nicht zum Gottesdienst kommt, ist ein Opfer des Teufels. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir über andere reden. Hier geht es darum, dass Paulus für sich die Sache anschaut. Und er sagt, ich muss aufpassen, dass ich den Schlichen des Teufels nicht auf den Leim gehe. Ich muss aufpassen, dass ich mit den Dingen umgehe. So, für Paulus war es so, dass ihn diese Dinge nicht in Ruhe gelassen haben und er hat nach Antworten gesucht. Er hat die Warum-Frage gestellt. Warum quält Gott ihn immer wieder? Warum hat er damit Not? Und er selber findet dann eine Erklärung, damit ich nicht überheblich werde. Für Paulus waren Stolz und Hochmut genau solche Herausforderungen wie für die anderen Korinther auch. Und er hat gemerkt, dass Gott ihm diese Sachen zumutet, damit er immer wieder weiß, er braucht Gott, dass er nie in die Gefahr kommt zu sagen, es läuft doch alles super, ich brauche Gott nicht oder jetzt gibt es mal eine Phase, wo ich ohne Gott leben kann. Wenn es mir wieder schlecht gibt, wenn Stachel drohen oder Faustschläge, dann komme ich wieder zu Gott. An der Stelle finde ich Paulus bemerkenswert. Wir reagieren nämlich anders. Wenn wir solche Faustschläge kriegen, fühlen wir uns als Opfer und beschweren uns bei Gott, warum er uns denn quält. Weil wir uns höchst ungern fragen, wo gibt es denn Dinge, wo Gott uns vielleicht noch erziehen muss. Wo wir vielleicht auch anfällig sind für Stolz, Hochmut oder für irgendetwas anderes und Gott merkt, dass uns das immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht und er möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir daran arbeiten, dass wir mit seiner Kraft rechnen. Viele ziehen sich zurück und sagen, also wenn Gott zulässt, dass mich der Engel immer in den Magen schlägt, dann will ich erstmal mit Gott nichts zu tun haben. Paulus sagt, ich habe verstanden, ich stehe auf, ich mache weiter, ich möchte lernen, immer wieder auf Gottes Kraft zu hoffen und damit zu rechnen. Vielleicht müssen wir es genauso tun wie Paulus, wenn wir so etwas haben, was wir als Stachel im Fleisch, was wir als Anfechtung empfinden, wo wir den Eindruck haben, hier treffen uns Faustschläge wahllos, fast aus dem Nichts. Paulus hat gebetet. Er ist direkt damit zu Gott gekommen und dann wird berichtet, er hat 3-mal gebetet. Ich käme da schon auf höhere Frequenzzahlen, wenn es mir wirklich dreckig geht. Paulus sagt 3-mal. Weil er wusste, ich habe es jetzt Gott 3-mal gesagt, der ist nicht doof, der hat mich gehört, der wird antworten und er hat geantwortet. Und diese Antwort ist bemerkenswert. Die galt für Paulus damals und gilt auch heute noch für uns. Du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Manche haben die Lutherbibel im Kopf, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Kern dieser ganzen Sache. Die Beziehung zu Gott immer up to date halten. Zu wissen, ich muss lernen, natürlich auch stark zu werden, am Leben zu wachsen, den Herausforderungen zu widerstehen oder daran zu reifen. Aber ich soll das nicht alleine tun. Ich soll immer wieder damit rechnen, dass Gott mir in dieser Situation begegnet. Dass, wenn ich mich schwach fühle, dass es kein Manko ist, sondern, wie Paulus sagt, eine super Gelegenheit für Gott, mir seine Stärke zu zeigen. Das ist das Beeindruckende. Das heißt, die Schwachheit und Anfechtung treibt in Gottes Arme. Die kann uns auch in ganz andere Ecken treiben, wo viel Verzweiflung ist und wo wir versuchen, irgendwie klarzukommen oder das Gefühl zu betäuben. Aber hier ist es so, dass Paulus sagt, ich komme jetzt immer zu Gott. Ich laufe in seine Arme. Ich weiß, wenn ich bei ihm bin, dann kann ich Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung, Schwierigkeiten erleben. Und ich weiß, er macht mich stark. Es kommt also nicht nur auf meine Stärke an, sondern er schenkt sie mir. Das ist kein Masochismus, keine Freude am Leiden. Das ist auch kein Optimismus, alles wird wieder gut, sondern die Herausforderung, Gott macht mich stark. Deswegen ist die Herausforderung, wie gehen wir um mit unserer Schwachheit? Und da möchte ich ein paar Punkte am Schluss nochmal zusammenfügen. Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, auch ohne Sünde. Wenn du Jesus nachfolgst, kommen Anfechtungen, wie der nächste Regen, rechne damit. Aber rechne damit, dass er dich versteht, dass er an deiner Seite ist. Er mutet uns diese Dinge manchmal zu. Aber er weiß, dass wir daran wachsen und er weiß auch, wo der Punkt ist, wo wir vielleicht brechen könnten, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, es ist zu viel und er dann auch sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das sagt er schon viel früher, aber manchmal hören wir nicht hin und brauchen es dann gerade in der Situation, wo die Not am höchsten ist. Das heißt zu wissen, du bist nicht allein, Jesus ist an deiner Seite. Und wenn er dir das zumutet, dann mutet er dir das zu, weil er möchte, dass du stark wirst und auch von durch seine Gnade stark wirst. Manchmal ist es so einfach zu sagen, bete einfach und die Sache läuft. Das zu versprechen ist voreilig. Es gibt nämlich Situationen, wo wir mehr beten als 3-mal. Bei Paulus hat es geklappt, oft klappt es nicht. Und manchmal kommen auch Situationen, wo wir merken, da fehlen einem die Worte. Das heißt, ich merke, ich brauche Gottes Hilfe irgendwie, aber ich kann diese Bitte nicht formulieren. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel, der unserer Schwachheit aufhilft. Denn wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann wird er uns mit unaussprechlichen Seufzen vor Gott vertreten. Das heißt, wenn du in der Schwachheit wirklich unten angekommen bist, wenn du aufgeschlagen bist am Ende deiner Kräfte und es fehlen dir jede Worte, der Heilige Geist betet in dir. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil es uns locker machen kann, weil wir nicht die Angst haben müssen, wie ist das, wenn ich mal am Ende bin, sondern wir können immer wissen, Gott ist da, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum er uns das eine oder andere zumutet. Gottes Antworten entdecken und annehmen. Das heißt, du hast jetzt gerade eine Predigt gehört zu dem Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das kann man abspeichern im Kopf, kann sagen, super, dass darüber mal wieder gepredigt wurde. Die Frage ist, wird es zu einer Antwort für dich? Das ist das Entscheidende bei dieser ganzen Geschichte. Kannst du das dir so zusprechen lassen oder sagst du, das war bei Paulus so, ob Gott das bei mir macht, weiß ich nicht. Indem du sagst, Gott spricht mir dieses Wort zu, nimmst du es für dich an. Und dann kann es seine Kraft entfalten. Dann wirst du in Situationen merken, dass du Gott mehr vertrauen kannst, dass du loslassen kannst. Und das ist ein Lernprozess. Ich musste diesen Vers an ganz vielen Stellen immer wieder ganz bewusst lesen, annehmen und auch für mich gelten lassen. Also leider kann man da nicht viel einkellern, deswegen braucht man den eigentlich auf dem Spiegel, damit man auch mal dran denkt. Viertens, aufstehen und weitergehen. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also Paulus ist da nicht so, dass er sagt, alles wird gut, sondern wenn ich jetzt weiterlebe, gibt es Probleme. Durch den Auftrag, den ich habe, durch die Herausforderungen, die ich zu bewältigen habe, das ist normal. Es ist nicht verheißen, dass wir hier schon wie im Himmel leben. Das hoffen manche, das wäre auch schön, aber es ist nicht so. Es wird immer wieder Schwierigkeiten geben und deswegen ist es wichtig, aufstehen und weitergehen. Und am Ende wird es zu einem Punkt kommen, wo man merkt, Menschen sind stark geworden. Nachfolger Jesu werden stark. Gott hat kein Interesse an rückgratlosen Menschen. Und wenn man am Ende des Lebens dann guckt oder vielleicht zwischendurch, dann kann man feststellen, dass Menschen, die sich darauf verlassen haben, stark geworden sind. Die sind nicht so, dass sie dann immer nur nach der Gnade Gottes rufen. Doch, sie haben nach der Gnade Gottes gerufen und die Gnade hat dafür gesorgt, dass sie stark geworden sind. Und wenn man jetzt versuchen möchte, chemisch zu trennen, wo hat Gottes Gnade das bewirkt, wo war es, dass man selber immer wieder den Mut hatte, weiterzugeben, wird das schwierig. Und so verquickt sich Gottes Gnade mit unserem Leben. Wir können das gar nicht mehr auseinanderhalten. Wenn wir ohne Gott leben würden, würden wir es deutlicher merken. Aber das ist eine Versuchsanordnung, die ist im eigenen Leben schwierig. Deswegen mache ich immer Mut zu sagen, wir vertrauen Gott, wir stehen auf. Und dann entwickelt sich eine Stärke, die Gottes Geist in uns wirkt, die uns richtig stark macht. Gott segne dich auf deinem Weg und er mache dich stark durch seine Gnade. Amen.